Moin, Lena.
Kein Moin von mir an dieser Stelle. Ich bin immer noch angefressen. Ihr wisst wahrscheinlich warum. Aber bevor wir uns mit dem Nordderby-Spektakel hier beschäftigen, reden wir noch über ein paar andere Sachen, weil solange ich das hinauszögern kann, solange werde ich das hinauszögern.
Willst du von unserem 24-stündigen Kontaktverbot privat einmal erzählen? So, wir haben uns darauf geeinigt.
Das ist pro forma. Ja. Das ist wichtig.
Ja, das ist auch wichtig.
Wir halten das ein.
Ja, man muss.
Bei einem Spiel sind es 24 Stunden und bei einem Abstieg hatten wir immer eine Woche, right?
Ja, das muss aber auch so sein. Man kann daran erkennen, wie wichtig uns Fußball, aber auch diese Freundschaft ist, weil wir hatten vor dem Spiel abgemacht, dass wir uns erst zur Aufnahme, was etwas mehr als 24 Stunden später ist, wieder hören würden und davor nicht über Fußball kommuniziert wird. Und wir haben es auch geschafft.
Genau, also es ist kein komplettes Kontaktverbot, aber wir reden dann halt nicht über Fußball, einfach zum Wohle unserer Freundschaft.
Ja, absolut.
Jetzt, wohl oder übel, müssen wir über Fußball reden, aber reden wir erstmal über ein paar andere Dinge. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber die DFL ist tatsächlich im 21. Jahrhundert angekommen. Sie wollen wirklich ab der kommenden Saison, beziehungsweise schon im neuen Jahr, das heißt in der Rückrunde, die Nachspielzeit auf den Leinwänden der Stadien anzeigen. Kannst du es glauben?
Es wundert mich, dass es nicht mit Overhead-Projektor gemacht wird. So, das ist mir viel zu modern.
Die Stoppuhr geht über die 90 Minuten. Wer hätte das gedacht?
Ja, es muss aber auch langsam so sein. Ich war schon mehrfach dabei, dass ich nach quasi Ablauf der 90 Minuten das Handy hab mitlaufen lassen. Mit
immer
einer Stoppuhr.
So, ja, irgendwer immer.
Ja, erstmal im Blog, aber auch teilweise zu Hause, wenn ich das Zeitgefühl einfach nicht habe. Und es ist halt einfach so eine Willkür.
Es ist lächerlich, dass sie es jetzt erst schaffen, aber Glückwunsch dazu, zumindest haben wir das hinbekommen. Was auch abgelaufen ist in unserer Abwesenheit die Woche über, war die InnenministerInnenkonferenz. Wir hatten ja im Vorfeld schon deutlich darüber berichtet, was so los ist, was Themen sind. Hat sich herausgestellt, viel Wind um nichts. Meurer, der ist der Innenminister von Bremen, hat klargestellt in einem Interview schon ein paar Tage vorher, dass sowas wie personalisierte Tickets, flächendeckende Ausweiskontrollen, Gesichtserkennung oder KI-Überwachung und auch Pyrotechnik erstmal gar kein Thema sind bei dieser Konferenz in Bremen. Und ich dachte mir so, warum sagst du das jetzt erst? Also wenn das doch gar kein Thema ist aktuell, was ist dann los? Also warum lasst ihr uns dann so aufschreien, wenn ihr es eh gar nicht besprechen wollt? Ich finde es dennoch wichtig zu sagen, dass Protest gegen all diese Maßnahmen, sollten sie jetzt halt später kommen als geplant, immer noch angebracht ist. Aber es war halt so viel Wind um nichts. Also die hätten sich halt selber auch und dem ganzen Protest so den Wind aus den Segeln nehmen können, hätten sie das halt einfach ein bisschen früher klar gemacht.
Ich kenne mich damit nicht aus. Vielleicht ist das, was ich jetzt frage, auch total lächerlich und offensichtlich. Aber glaubst du, es könnte auch daran liegen, dass sie eben wollten, dass es jetzt einmal hochkocht und dass jetzt die Proteste kommen und wenn sie es dann in, was weiß ich, paar Monaten, Wochen, wann auch immer, wirklich besprechen, dass sie dann hoffen, dass die Luft raus sein könnte? Oder ist das alles schon so vorher?
So dumm können sie ja nicht sein, dass es uns dann nicht mehr juckt. Also dann juckt es uns nur noch mehr. Dann kriegst du statt 12 Minuten Ruhe mal wieder Tennisbälle in die Fresse.
Ja gut, wundern wird's mich nicht, wer Statistiken nicht lesen kann. Also weiß ich auch nicht.
Ja.
Aber Hauptsache
worüber
Welle um
aber trotzdem
machen. Gut.
Ja, das nervt. Worüber trotzdem gesprochen worden ist, sind die Stadionverbote. Und da gibt es zu Recht Kritik vom Dachverband der Fanhilfen. Ich zitiere mal kurz Meurer aus Bremen. Der hat gesagt, wir werden einheitliche Standards durch eine zentrale, unabhängige, bundesweite Kommission schaffen. Aber die vorhandenen dezentralen Strukturen lokaler Stadionverbotskommissionen mit diesen ganzen Sanktionsrechten sollen wohl trotzdem bestehen bleiben. Die sind bei den Verbänden angesiedelt in der Kommission. Also die sind nur so eine Rechts- und Fachaufsicht angeblich, diese zentrale unabhängige bundesweite Kommission. Mhm. Aber die Fanhilfen kritisieren zu Recht, Zitat, die bundesweiten Proteste haben gewirkt, dennoch ist es kein Anlass, in großen Jubel zu verfallen. Vielmehr stellt das heutige Ergebnis einen faulen Kompromiss dar, denn weiterhin widerspricht das Ergebnis den Fakten und es fehlt die vollständige Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit. Und gerade den letzten Punkt finde ich wichtig, weil das ja klar gemacht hat, dass einfach gar nicht transparent kommuniziert wurde, was da Thema ist. Und die Stadionverbotskommission halt loszulösen oder in dem Fall durch eine bundesweite Kommission beaufsichtigen zu lassen, ist halt super das Gegenteil von fannah, denn mit Stadionkommission und FanvertreterInnen zusammenzuarbeiten bei diesen Themen und das nicht so flächendeckend anzugehen, hat sich eigentlich als bewährt erwiesen.
Ja, als bewährt erwiesen haben sich dahingehend, denke ich, viele Sachen, auf die überhaupt nicht geachtet wird. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen, wie man so eine Ausweichlösung eher bevorzugen kann, statt sich da wirklich mit den Leuten auseinanderzusetzen, die Ahnung haben. Das wird in so gut wie allen anderen Bereichen, die dort besprochen werden, auch gemacht. Warum der Fußball diese Sonderrolle bekommt, weiß ich nicht. Lässt sich halt nicht erklären. Es gibt die Leute, die bewandert sind, die nicht nur einfach so als Experten betitelt werden können, sondern die tatsächlich sich da auch akademisch mit auseinandergesetzt haben, die da journalistisch dran arbeiten, die wirklich gut was dazu beitragen könnten, diese Stadionsicherheitsdiskussion voranzutreiben. Aber es scheint gänzlich uninteressant zu sein.
Ja, entweder sind die Leute noch nicht laut genug oder sie wollen einfach nicht gehört werden von bestimmten anderen. Und das macht mir halt große Sorge, was so die öffentliche Darstellung der Thematik angeht. Und ich würde mich der Mahnung anschließen, die der Dachverband der Fanhilfen ausgesprochen hat. Lass uns nicht zu früh irgendwie das jetzt abhaken, weil da wird noch was kommen, da bin ich mir sehr, sehr sicher, auch über diese InnenministerInnenkonferenz hinaus. Am Fußball wird gerne mal ein Exempel statuiert. Hört dazu gerne unsere letzte Folge, da haben wir uns ein bisschen breiter auch damit auseinandergesetzt, was das für politische Spektren auch noch abbildet und wo der Fußball halt einfach auch gut als Exempel dient, wenn vor allem konservative Politik auf dem Vormarsch ist.
Absolut. Und wie ich schon letzte Folge gescherzt habe, irgendwann kommt ein Buch dazu. Wenn ich es nicht mache, macht es Lena zu 100%. So, das wird irgendwann nochmal behandelt, der Fußball als Abbild der Gesellschaft und auch als Vorreiter teilweise.
Aber einen Rabattcode kriegt ihr von uns nicht, wir sind keine Influencer.
Nee, und wir brauchen das Geld. Wir sind jung und brauchen das Geld. Ist halt einfach so.
Entweder das oder wir publishen einfach for free, Leute. Wir
Ja,
gönnen doch.
irgendwann kriegt ihr einfach so einen PDF-Link mit hier lest. Lest oder lasst.
Das klingt so ein bisschen nach Telegram-Gruppe.
So richtig
Hier liest
verschwörend.
meine Dissertation.
Ja, am besten
Uff,
noch so
okay.
shady verschlüsselt. So richtig
Oh
komisch.
Gott. Verschwörung ist aber ein gutes Stichwort. Ich glaube, auch der Fußballgott hat sich verschworen, zumindest gegen die Frauen des HSV, denn bei der DFB-Pokalauslosung habt ihr richtig aufs Maul bekommen.
Wir sind raus. Ich sag's, wie es ist, Mann. So, wir haben die Bayern bekommen und ich hätte ja schon letzte Runde nicht gedacht, dass wir weiterkommen. Das habe ich, glaube ich, nach der Auslosung auch gesagt, aber die Mädels
Haben wir
haben's.
beide nicht
Nee,
geglaubt.
wirklich nicht. Aber die Mädels haben stark gemacht. Und man muss auch sagen, dass sie nicht so schlecht, wie ich befürchtet habe, auch in ihre Bundesliga-Saison reingeraten sind. Also es gibt Ansätze, die mir gefallen schon. Nur gegen die Bayern, Alter, da hilft gar nichts. Also das wird schmerzhaft, das wird furchtbar. Ich fürchte auch, das wird hoch.
Ja.
Fußballgott, Hilfe.
Ich glaube, das wird eine Schlachtung. Muss man wohl oder übel so sehen. Wir hatten da ein bisschen mehr Glück. Die Werder-Frauen dürfen nach Essen reisen zur SGS. Und die sind aktuell Zwölfter in der Tabelle. Das heißt, für uns relativ klares Verhältnis. Ähnlich fast schon wie beim HSV und dem FC Bayern. Zwischen euch liegen noch, ich glaube, drei Tabellenplätze mehr aktuell. Ich habe ja die Hoffnung, dass das ein geiles Spiel wird, weil das auch eine gute Distanz ist. Also je nachdem, wann das angesetzt wird, das Viertelfinale im Frauen-DFB-Pokal findet am 11. und 12. März statt. Ich gucke mal kurz, ich glaube, das sind Wochentage, ja, Mittwoch und Donnerstag. Hoffen wir, dass da irgendeine Ansetzung bei rumkommt, die nicht allzu spät am Abend ist, weil dann sehe ich mich tatsächlich nach Essen fahren, würde ich sagen.
Ist auch eine angenehme Auswärtsfahrt. So, wir haben ja das Heimspiel bekommen, wobei ich glaube, da gibt's für uns nichts Schönes beizugucken. Aber natürlich trotzdem hin und die Mädels unterstützen.
Für mich gibt es mindestens ein neues Stadion auf der Bucketlist, was ich abhaken kann, wenn ich dahin fahre. Und das lohnt sich immer.
Kann ich absolut verstehen. Was es auch gab, ist richtig schlechte Überleitung, I'm so sorry. Ihr merkt schon, Lena ist besser da drin. Aber bevor das untergeht, habe ich noch was Unschönes auf dem Zettel. Und ich wollte eigentlich die Überleitung schon bei Telegram machen, weil ich glaube, Markus Anfang ist in der Telegram-Gruppe. Ich glaube, der ist in richtig viel. Also,
In mehreren.
er gibt mir diese Vibes. Er ist bestimmt auch Admin bei einer. Das unterstelle ich ihm jetzt einfach. Und er boykottiert WhatsApp oder so. Also, der hat da auf jeden Fall etwas am Laufen.
Ja, nach der Impfpassgeschichte glaube ich das sofort. Er hat jetzt auch noch ein anderes Feld für sich entdeckt, das nicht unbedingt prominent beworben werden sollte. Und es scheint Verharmlosung von Rassismus zu sein. Denn sehr richtig haben die Fans einer Aussage widersprochen, die er getätigt hat, nachdem in einem Spiel gegen Dresden Beleidigungen gegen den Spieler Emanuel Ihoja zustande gekommen sind und die rassistischer Natur waren. Und er hat das einfach abgetan mit sowas, so einer Aussage wie, ja, das kam aus der Emotion. Und die Fans haben dem klar widersprochen mit einem Banner beim Spiel gegen Schalke jetzt am Wochenende, auf dem stand, Rassismus ist keine Emotion und das kann ich einfach nur so unterschreiben. Also Markus Anfang möchte ich auch irgendwie nie wieder irgendwo sehen, wo der redet. Also dann schick zur Pressekonferenz halt den Co-Trainer oder so. Ich will kein Wort mehr aus diesem Mund hören.
Nee, das soll er schön auf Telegram lassen und da kann ich dem Appell nur
Meinst du jetzt in der Wendler-Gruppe?
Ey, würd's dich wundern, wenn das rauskommt? Nein, manchmal stelle ich mir Nein. bei bestimmten Sachen die Frage, würde es mich noch wundern? Und das würde es
Ganz
halt
ehrlich,
eben nicht.
Ich glaube, der Knackpunkt war für mich wirklich diese Corona-Phase, in der so ein paar Leute abgedriftet sind, wo man so dachte, huch. Und seitdem wundert mich gar nichts mehr.
Ich dachte mir da auch, das passiert, wenn du zu viel Freizeit hast. Okay, weil bei mir war es so, ich habe dann irgendwelche komischen Hobbys für mich entdeckt, die man halt zu Hause machen kann. Aber bei dir ist es so ein Rechtsruck oder komisches Gedankengut. Okay, alles klar, so verschieden.
Ja, ich wollte gerade sagen, was haben wir gemacht? Wir haben Podcast angefangen.
Stimmt, eigentlich auch. Nee, ich wollte aber bei dem Rassismus-Thema nochmal darauf zurück. Ich will nicht großartig über das Spiel reden, aber im Nachgang zu unserem Pokalspiel gegen Kiel unter der Woche, was ich mir mit Lena zusammen angucken durfte, haben es sehr viele Vollidioten für nötig gehalten, in Sumahoros Instagram-DMs zu sliden und da teilweise Affen-Emojis zu spammen. Also bitte. Keine Ahnung.
Hat er das selber öffentlich gemacht?
Nee, das wurde von Zuschauern und Screenshots und sowas gezeigt. Okay. Das wurde öffentlich halt geteilt. Nee, das, ich brauche hier nicht erklären, warum das auf jeder menschlichen Ebene absolut falsch ist. Der ist 20, der macht sich schon genug fertig dafür, dass er diesen Elfer versemmelt hat. Keine Ahnung, ohne Worte. Ohne Worte war auch das DFB-Pokalspiel. Könnt ihr Lena fragen, ich habe in
Aber
der Decke eingewickelt
wir noch
gesessen.
Ein paar Worte finden.
Ja.
Ja.
Sie konnte das
ich
selber
habe
ansehen.
Verstörende Aufnahmen von Marie in totaler Angst.
Ja, vor allem.
Und die Angst war berechtigt.
Wir haben ja
ich glaube, das war auch so typisch. Wir haben das ja zusammengeschaut und wir waren uns vorher einig, Verlängerung muss eigentlich nicht. Aber ich habe ja schon im Podcast vorher getippt, dass Kiel das Ding zieht in der Verlängerung. Sie haben es am Ende im Elfmeterschießen entschieden. Aber da will man einmal die letzte S-Bahn bekommen in Hamburg und dann macht man es einem so schwer.
Ja, wirklich. Also mit jeder Aktion, die das Spiel weiter nach hinten getrieben hat, hat Lena so eine andere S-Bahn rausgesucht, die sie nehmen wird, wenn sie bei mir loszieht. So, und ich konnte einfach nicht mehr am Ende. Natürlich muss das Elverschießen sein, natürlich, wenn wir zusammen gucken. Und ich fand, man hat auch schon beim Antritt gesehen von Sumahoro, dass das nichts wird. Also das war so ein unsicherer Auftritt und das tut mir so leid für ihn natürlich, aber ich hab's gecallt, auch in dem Moment bildet den Charakter sowas, hoffentlich.
Ja, der Einzige, der mich ein bisschen Lügen gestraft hat, war Bakariata. Den habe ich ja schon früher so ein bisschen auf dem Kieker gehabt. Und es war so klar, wirklich, der hat so lange keine Rolle gespielt und dann kommt er in dieses Spiel und macht den einzigen Treffer in der Spielzeit für den HSV vorm Elfmeterschießen. Und man muss auch sagen, bis zur Verlängerung, es war schon wirklich ein trostloses Fußballspiel.
Ja, also richtige Zeitverschwendung, wenn man nicht Fan einer der beiden Vereine ist. Also du hast richtig deine Zeit verschwendet, glaube ich, als du dort
ich
warst.
Ich habe meine Zeit mit dir niemals verschwendet.
Aber das mit Jatta war Situationskomik. Erstmal haben wir darüber gescherzt, dass er vielleicht eingewechselt wird. Dann wurde er eingewechselt und dann hat er auch noch das Ding gemacht. Also das hätte man nicht besser aufnehmen können.
Ja, aber da habe ich zumindest noch genossen, ein HSV-Spiel zu sehen. Das sah am Sonntag dann schon anders aus. Sprechen wir kurz noch über ein paar andere Figuren der ersten Bundesliga, die es bestimmt auch nicht so genossen haben jetzt in der Woche. Einer davon, Liebling des Podcasts und bestimmt treuer Hörer, Sandro Wagner.
Ich habe mir gedacht, noch weniger als Bremer möchte ich Sandro Wagner sein diese Woche. So, weil imagine, du musst gehen bei Augsburg. Und wir hatten ja vorher schon gesagt, wir hätten ihm eigentlich noch die nächsten beiden Spiele, glaube ich, gegeben. Ne? Die müssen erstmal, mussten die gegen Leverkusen ran und dann gegen die Eintracht ist der nächste Spieltag, glaube ich. Und bei beides, da haben wir denen ja gar keine Chancen ausgerechnet und dachten, ja, dann gib ihm das noch und gegen euch darf er dann gehen, so nach dem Motto. Aber
er hat uns kaputt gemacht, die Streak.
Ja, es war wohl genau die richtige Entscheidung, ihn gehen zu lassen, weil bumm, können sie gegen Leverkusen gewinnen. ich habe das Spiel leider nicht gesehen. Ich würde gerne Erklärungen hören dafür. Keine Ahnung, wie die das
ich hab
gemacht
keine,
haben.
Denn ich habe mich an diesem Wochenende nur mit dem Nordderby beschäftigt und am Ende des Tages ist mein Fazit, hätte ich es mal nicht getan.
Ich hatte auch absolute Scheuklappen auf. Aber ein Clip, den ich gesehen habe, den ich hier kurz erwähnen muss, stammt aus dem Spiel von Magdeburg gegen die Hertha. Und ein Spieler, sorry, mir ist sein Name entfallen, der ist beim Torjubel hinter diese Bande gesprungen.
Das habe ich
ja,
auch
hast
gesehen
du das
und
gesehen?
Da ist dieser Graben, ne?
Ja, das ist ja so richtig tief im Olympiastadion. Also die Kommentare
ja.
meinten, das ist 3 Meter tief, so wie er dann ohne Schaden da rausspaziert ist, 10 Sekunden später. Respekt. Nur ich habe ein Edit davon gesehen, wie jemand genau als er in diesem Abgrund verschwindet, den Sound gemacht hat, wie wenn du bei Super Mario durch so eine Röhre in die Tiefe gehst. So ein Dung, Dung, Dung oder also ich kann es nicht nachmachen. Nur das hat mir wirklich meinen Tag gemacht.
Fair, kann ich mir vorstellen. Ich glaube, der Tag der Mainzer war nicht so geil, als sie gelesen haben, dass Urs Fischer kommt, zumindest wenn man den Kommentaren nachgeht. Ich habe bei Social Media echt irgendwie viel gelesen, dass die alle keinen Bock haben auf, Zitat, Terrorfußball. Aber ich finde, es kommt dann ein bisschen zu kurz, dass Urs Fischer halt eigentlich nicht so ein scheiß Trainer ist, sondern echt eine stabile Lösung eigentlich für Mainz in meinen Augen.
Ich könnte auch sehen, dass es fittet. Vor allem, ich finde, man muss einen Unterschied machen zwischen seiner Zeit halt bei Union und halt seiner Zeit bei Basel. Das sind für mich zwei
ja,
komplett
unterschiedliche
Welten. Haben
wir schon mal besprochen,
ja,
glaube ich.
Genau. Deswegen, ich würde das einfach, ich würde mich zurücklehnen und das beobachten an der Stelle.
Ja, generell immer erstmal abwarten, nicht sofort loshaten, Leute.
Außer bei
das
Stegemann.
Das fällt einem oft auf die Füße, genauso wie mein Derby-Tipp.
Ja, das, daraus
ich
ist nicht
Ich geiße mich
geworden.
Hier auch selbst.
Ja, wirklich. Also ich versuche sogar noch nicht so sehr Salz in die Wunde zu streuen, aber du machst das schon selber. Super hier.
Ja, ich habe genug Themen, die mich noch aufregen werden heute. Aber bevor wir das machen, freue ich mich noch kurz, dass die Werder-Frauen in Jena, dank einem 1-0-Elfer von Mühlhaus das Ding gezogen haben. Das war, ich glaube, 3. gegen 14. oder so. Dafür war es dann doch relativ knapp, aber sie haben es geholt und das war wichtig. Denn jetzt steht Werder auf Rang 3 international.
Darüber kann man sich auf jeden Fall freuen. Viel mehr gab es ja eigentlich dann nicht mehr zu lachen. Also es wird ja überschattet von...
Ich habe noch kurz gelacht, als eure Choreo kam und der Kopf die ganze Zeit runterhing von diesem Mannequin. Das hat mich schon amüsiert.
Ja, das hat lange gedauert, bis der kam. Ich dachte ganz kurz, ob die so einen auf kopfloser Reiter machen. So, aber an sich trotzdem stabil, ey. Musst du sagen, als der Kopf dann da war, war cool.
Ja, aber ich liebe auch das Foto von dem Moment, wo er noch nicht da ist.
Was war bei euch?
Und ich liebe auch,
was war
bei uns
das?
War halt der Typ.
Ja.
Auf der Choreo, das ist so ein Comic-Art-Ding, das haben wir mit St. Pauli gemeinsam irgendwie. Das gab es auch bei dem, ich wollte schon fast sagen, Freundschaftsspiel aus einem Ligaspiel. Aber es fühlt sich immer an wie ein Freundschaftsspiel, St. Pauli und Werder. Da gab es die auch. Das sind so Karikaturen oder, ja, Karikatur ist ja meistens so was satirisch Negatives. Aber halt so Comic-Art von Fans quasi.
Okay, weil es hat mich tatsächlich auch an die Choreo von Pauli beim Stadtderby erinnert, wo die ja so eine Leiter runtergelassen haben, glaube ich. Und bei euch hat auch so ein Stück in den Unterrang gehangen. Ich konnte es wirklich nicht erkennen, weil die haben es auch nicht wirklich gezeigt, fairerweise. Aber ja.
Ja, da haben wir uns einfach zusammengetan im Hass gegen den HSV.
Ah, ja, ich meine, Pauli hat es wenigstens ein paar Punkte gebracht, euch nicht wirklich. Aber ja.
Nee, leider nicht. Und das, obwohl 45.000 Ticketanfragen bei Werder eingegangen sind, für den nur 5.700 kartenstarken Gästeblock brauche ich.
Ich habe aber gehört, die Anfahrt soll okay gewesen sein für euch, oder? Also Ich habe
auch nicht viel Negatives gelesen oder gehört. Ich habe es mir am Ende dann noch erspart. Ich habe tatsächlich Tickets angeboten bekommen, sogar mehrere, über verschiedene Ecken. Auch von, ich glaube, einem Hörer unseres Podcasts über Blue Sky, Shoutout dafür nochmal, aber auch von Freunden, weil bei anderen irgendwer krank geworden ist oder so und dann ein Ticket übrig war. Aber ich war an dem Tag noch arbeiten und es war einfach zeitlich super knapp und ich konnte mir dann irgendwie auch Geileres vorstellen, als alleine verspätet Richtung Ottensen aufzubrechen, wenn der ganze Fan-Corteo schon losgezogen ist und dann komme ich da an und stehe alleine vor so 20 Behelmten. Da hatte ich jetzt auch nicht so Bock drauf. Wenn ich vielleicht irgendwie beide Tickets hätte organisieren können und man zu zweit hätte gehen können, wäre es vielleicht was anderes gewesen. Aber ich war den Sonntag auch einfach echt ein bisschen platt von der Woche und habe mich dann entschieden, das nicht zu machen alleine. Und ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Auch wenn es friedlich geblieben ist, größtenteils. Also ich habe nichts anderweitig gehört bisher. Korrigiere mich sonst, falls du irgendwas gehört hast von Fan-Auseinandersetzungen.
Nein.
Aber trotzdem, glaube ich, hätte ich mich alleine nicht so sicher gefühlt.
Kann ich verstehen. Nee, ich habe tatsächlich gar nichts dergleichen gehört. Eher das Gegenteil. Ich habe gehört, dass rund 1700 Fans mit den Öffis angereist sind. Auch Metronom und Co. Da soll gar nichts passiert sein. Wie gesagt, wenn ihr da andere Erfahrungen gemacht habt, korrigiert uns bitte. Das ist nur das, was wir mitbekommen haben drumherum. Aber da habe ich nichts gehört. Also die Bremer sollen auch gut in Hamburg gelandet sein. Und ich habe sogar Ausschnitte gesehen von Bremern, die verteilt im Stadion gesessen haben. Da möchte ich einmal sagen, also die HSVer, die dort ihre Karte hergegeben haben, ne? Wirklich, schämt euch. Schämt euch, warum nicht ich? Und ich will gar nicht wissen, was die Bremer dafür hingelegt haben. Also das sind bestimmt wieder gottlose Reseller.
Und da bin ich komplett bei dir. Ich glaube, das ist das letzte Thema zum Nordderby, was wir jetzt abhaken, wo wir einer Meinung sind. Checke ich auch nicht, wie man seine Karte dann abgeben kann. Also die Karten, die mir angeboten worden sind, waren ausschließlich im Gästeblock und haben dann auch noch andere dankbare AbnehmerInnen gefunden, soweit ich das mitbekommen habe, aber ich hoffe. Und das checke ich auch nicht. Also ich würde auch in Bremen nie meine Karte dann einem HSV-Fan geben.
Ich würde das allgemein einfach keinem Auswärtsfan geben. So, also weiß ich nicht, vielleicht bei einem Freundschaftscharakter ähnlichem Spiel oder so, aber an sich, es hat einen Grund, dass das...
Ja, vor allem nicht bei Vereinen, wo es immer ausverkauft ist. Also wenn du, keine Ahnung, ab und zu mal zu RB gehst mit so einer Billo-Dauerkarte als Kunde und dann hast du die mal übrig und dann kommt ein Verein in die Stadt, wo jemand Fan von ist, dann okay.
Ja, absolut. Aber ich wollte auch darauf hinaus, die Seite ist bereits, bevor man reinkam, abgestürzt. Und als sie dann neu geladen hat, war alles weg. Also halt, die Anfrage ist ja eh bei jedem Spiel gigantisch. Und beim Nordderby wegen diesen ganzen Eventis natürlich noch mal viel, viel größer. Das ist respektlos. Ich kenne das auch. Ich habe auch schon Leute mit ins Stadion genommen, die jetzt nicht Peak-HSV-Fans waren. Einfach, um denen das zu zeigen, denen das näher zu bringen, dass sie sich das angucken. Es gibt ja auch Hopper, alles in Ordnung. Aber bei so einem prestigeträchtigen Spiel deine Karte dem Gegner zu geben.
Ich mache das auch immer bei Partien, dass ich Freunde mitnehme, die einfach interessiert sind, die wissen wollen, wo ich alle zwei Wochenenden chille und was mich so fasziniert, die auch Bock haben, dann Werder zu supporten. Die nehme ich dann mit, wenn da Spiele sind, wo dann schon irgendwie ein, zwei Wochen vorher alle noch Karten abzugeben haben, weil der Gegner jetzt dann doch nicht so spannend ist, weil das passiert schon auch manchmal, muss man einfach so sagen. Oder vor allem in der Grippesaison, wenn halt schnell Leute krank werden, dann bleibt auch mal ein Ticket übrig.
Ja, da die Erfahrung habe ich leider nicht gemacht so bei uns. Da war nichts zu holen. Aber ja, stimme ich dir total zu. Können wir, denke ich, auch.
Mal gucken, ob Punkt du mir bei meinem nächsten Punkt auch zustimmst. Denn ich gehe direkt rein in die Phase vor dem Anpfiff. Mir ist was aufgefallen, was ich kritisieren will, weil es für mich lächerlich und sehr an den Haaren herbeigezogen gewirkt hat. Also nicht natürlich, sondern so aufgesetzt. Denn ich war schon ein paar Mal auch im Pressebereich im Volksparkstadion und kenne so ein bisschen die Abläufe vom Spiel, von so einer Zeit, in der ich journalistisch ein bisschen tätig war. Und für mich ist es ein absoluter Zirkus, denn ich weiß, dass sonst der Mannschaftsbus von beiden Teams einfach unten ins Stadion hineinfährt. Es gibt da ein Rolltor, die fahren rein und die Spieler steigen erst drinnen aus und dieses Mal hat irgendwer entschieden, dass das nicht so gemacht wird, sondern die ganzen HSV-Dullis sind einfach zu Fuß vorne weggelaufen mit Merlin Porzin ganz vorne dran. Das wirkte so super inszeniert, um den Fans nochmal irgendwas zu bieten. Das hatte für mich schon so eine leichte Amerikanisierung und Eventcharakter. Das fand ich wirklich nicht cool.
Okay, wir haben offensichtlich den ersten Punkt, wo wir nicht einander zustimmen. Ich hatte gar nicht den Eindruck, dass es um die Fans ging. Ich hatte den Eindruck, dass es um die Spieler ging, dass die halt die aufgeheizte Stimmung davor nochmal mitnehmen.
Aber wenn du die noch brauchst auf diese Weise vor einem Nordderby, dann bist du da halt auch falsch.
Es sagt ja keiner, dass du die brauchst. Einfach diese Stimmung in sich aufnehmen. Wie besonders ist das, als Spieler bei so etwas antreten zu dürfen und dass man nicht nur aus dem Busfenster heraus sehen zu müssen. Also mir hat's gefallen und ich könnte es auch bei anderen verstehen, wenn sie das machen. Also jetzt nicht nur vereinsintern. Ich fand das eigentlich richtig schön und da sind so tolle Bilder bei entstanden. Deswegen.
Das war ja auch genau das Ziel, Vermarktung.
Das würde ich nicht 100% unterschreiben. Garantiert war das ein Punkt.
Habe ich mir gedacht.
So, bestimmt. Aber wenn ich mir vorstelle, ich darf Spieler bei so etwas sein, auch noch heim. Und die Kulisse, ich würde das so gerne aufsaugen. 1000% wäre ich dankbar dafür. Und sogar wenn niemand das gefilmt hätte, ohne jedes Foto, das wäre so ein toller Moment und würde einen nochmal anheizen, egal wie viel Lust man auf dieses Spiel mitbringt. Aber dann haben wir halt unterschiedliche Meinungen. Das wird bestimmt nicht das letzte Thema sein in dieser Aufnahme.
Schauen wir mal. Sprechen wir ein bisschen über die Startelf. Bei Werder finde ich das jetzt nicht so interessant. Mir sind beim HSV tatsächlich mehr Sachen aufgefallen. Ja. Vor allem die Tatsache, dass Paul Ziehn dem echt mitleidig unterwegs gewesenen Sumahoro nochmal die Chance gegeben hat und ihn sogar in die Startelf gesetzt hat. Ich meine, der hat ja gegen Kiel wirklich einen trostlosen Abend gehabt und danach nochmal was abbekommen, was gar nicht geht. Und hat ja davor auch nur 45 Minuten Bundesliga gegen die Bayern gespielt und da wurde er ja wirklich eingedreht.
Ja.
Da hat er richtig Lehrgeld bezahlt, wie man als Kommentator sagen würde. Und dieser verschossene Elfer hing ihm ja auch noch nach. Das fand ich stark, ihn dann zu bringen und Muheim auf die Bank zu setzen.
Stark ist das eine Wort. Im Nachhinein hat es sich gelohnt, aber ich muss sagen, so ehrlich muss ich sein, ich habe die Vision auch nicht. Ich habe die Vision gar nicht gesehen. Du gehst dort rein und bringst einen Bakary Yatta, okay, der im Pokal überzeugt hat, ja, aber wo hat der dann eine Rechtfertigung für den Startelf-Einsatz? Und er hat mich lügen
gestraft.
Außer
Momentum
ja?
kannst du da gar nichts rechtfertigen. Und das Momentum ist für mich eigentlich auch nicht groß genug. Und ich fand Yatta auch eigentlich nicht so gut.
Heben und ein Sumahoro, so wie du schon meintest, der hat da eine Höllenwoche hinter sich. So, wahrscheinlich gar keinen Bock. Klar, natürlich kann das anstiften, das kann ihn heiß machen auf die Partie, dass er sagt, jetzt erst recht, ich habe nichts mehr zu verlieren, wie sehr soll ich noch verkacken? Es kann auch eine schöne Geste sein, dass trotzdem Vertrauen in den Spieler suggeriert
aber auch viel
wird.
Druck.
Ja, aber ich habe halt die ganzen negativen Seiten eher gesehen als die positiven. Deswegen, ich gehe da voll mit.
Check ich.
Ich habe die Vision nicht gefühlt.
Check ich. Hast du die Vision gefühlt, dass Königsdörfer nicht gestartet ist?
Ja, absolut.
Das habe ich mir fast gedacht. Ich war ein bisschen überrascht, weil es war ja vor dem Spiel klar, dass Glatzel nicht fit ist. Der soll ja erst im neuen Jahr wieder dabei sein. Aber dass dann Königsdörfer auch noch draußen bleibt, das hat mich dann doch ein bisschen überrascht.
Ja, ich war halt ein bisschen erstaunt, dass wir mit keinem echten Mittelstürmer überhaupt reingegangen sind. So nach dem Motto, okay.
Ja, Ryan Philipp musste so ein bisschen reinrutschen, ne,
ja,
in die Rolle.
Ja, der musste das so ein bisschen übernehmen. Allgemein, ich finde, wenn ihr euch die Aufstellung anguckt, bei, keine Ahnung, wo auch immer, auf welcher Seite ihr das seht, das ist ein bisschen, wird den beiden Aufstellungen von beiden Teams eigentlich nicht gerecht, weil das ist bei uns faktisch dann 3-4-3, was dort angezeigt wird. So haben sie aber halt gar nicht gespielt. Und bei euch sieht man schon das 4-2-3-1. Aber beides ist halt faktisch in jeder Defensivbewegung so ein 5-2-3 gerutscht. So, und das muss man auch noch im Hinterkopf behalten, dass da eher so eine Konstellation vorne dann agiert hat und nicht dieser eine krasse Mittelstürmer. Und ich finde, das hast du bei beiden Teams auch gemerkt.
Ja, in der Konstellation auf jeden Fall. Ich würde Keke Top da noch mehr die Neunerrolle zuschreiben, als Ryan Philipp das versucht hat, weil Top ja auch viel versucht hat, Bälle festzumachen. War auch wieder eine eher glücklose Partie für ihn leider. Und bei uns gab es ja in der Abwehr das große Thema, dass Stark ja gesperrt ist. Das heißt, Friedel musste wieder auf links außen ran, seiner eher verhassten Position. Und ich finde es sehr gut, dass Steffen weiterhin auf Koulibaly vertraut. Ich finde auch, der hat sich richtig gut gemacht.
Ja, das tut
und
so
hat auch
weh.
In diesem Spiel eigentlich was gezeigt.
Ja, das ist
ja, ich weiß.
Schmerzhaft. So ist ja eigentlich ein Hamburger
Junge. Ich war ein bisschen verwirrt. Der Kommentator meinte, es wäre geplant gewesen, dass er per Heli geflogen wird. Aber wurde er doch, oder nicht? Es gibt doch Fotos von ihm im Heli.
Meinst du bei der Vertragsunterschrift?
Beim Wechsel.
So, ja.
Ja.
Habe ich gar nicht mehr in Erinnerung.
Also mein letzter Stand war, dass das stattgefunden hat, weil er meinte, der Berater hätte das gern gehabt.
Ey, der Kommentator war sowieso ein bisschen...
Der war so kacke.
Also, das Ding,
der war so auf eurer Seite, der hat so viel über den HSV geredet.
Ja, das muss ich sogar zugeben, dass das stimmt. So,
danke.
Das war für mich dann natürlich angenehm, aber ich hätte mich umgekehrt auch schrecklich aufgeregt. Deswegen räume ich ein. Nur, was mich auch noch genervt hat, außer, dass er zum Beispiel bei Paulsens Tor abgegangen ist, als wäre er schon ewig Vereinsmitglied bei uns, war...
Er ist doch Vereinslegende, dachte ich. Kapitän.
Absolut.
Er ist jetzt auch noch persönlicher Coach von Sumahoro habe ich gesehen.
Absolut, nee, ich meinte eher, dass der Kommentator so abgegangen ist, als wäre der bei uns Vereinsmitglied. Das war auch
Der ist RB-Kunde wahrscheinlich.
Vielleicht, nur der hat dieses Spiel so unangenehm abgekultet. So, natürlich ist das eine Kultpartie. Natürlich ist das heftig und sorry, nach dem Spielverlauf für jeden neutralen Fan, bedankt euch mal bitte, dass wir beide wieder in der Bundesliga sind und so ein Entertainment liefern. Wo war das sonst? Franken-Derby hat stattgefunden, hat kein Arsch von geredet. So, deswegen,
in unserer Bubble nicht. Aber ich würde schon sagen, was Derbys angeht, ist das und das Revier-Derby sind die zwei größten Derbys der Bundesliga-Geschichte.
Safe unterschreibe ich 1:1 und nur der hat das so unangenehm abgekultet. Also so viele Hafen und schlechtes Wetterreferenzen. Also das kannst du gar nicht bringen. Und dann auch so.
Er hat halt kaum über das Spiel geredet. Das hat mich schon genervt.
Ja, du hast halt gemerkt, dass das wieder für Event-Zuschauer war. Und das hat halt einfach genervt. Und ich wusste genau, dass es dich auch aufregt. Auch wenn wir natürlich nicht darüber kommuniziert haben bisher. Nur dann hat er halt auch so einen Kram gesagt, wie dass in Hamburg halt immer so schlechtes Wetter ist. Und es war wirklich kein gutes Wetter. Es war so diesig und auch kalt. Naja, aber für Hamburger Verhältnisse fast schon Frühling, wo ich mir einerseits dachte, nein, absolut nicht. Und andererseits in Bremen ist es ja halt auch nicht besser. Als wärt ihr so eine Tropenmannschaft, die zu Besuch kommt.
Das sind meistens so 1 oder 2 Grad Unterschied, Hamburg und Bremen.
Ja, manchmal sogar gar nicht.
Echt einen vorgemacht. Ja. Wer mir aber ganz gut gefallen hat, war Petersen als Experte.
Ja, muss ich auch sagen. Auch im Vorfeld.
Der ist immer so unaufgeregt, ruhig.
Auch im Vorfeld hier diese Gesprächsrunde mit Fritz und Kunz fand ich eigentlich auch ganz.
Das habe ich nicht gesehen.
Ah, okay.
War da was Spannendes?
Spannend nicht, aber hatten schon die Priorität eher darauf, dass die Aktionen auf dem Platz stattfinden. Und es ging sehr viel ums Drumherum, was ich auch mal ganz interessant fand, dass die mehr dazu Stellung genommen haben. Und konnten sich bei überraschend vielen Punkten einig werden, fand ich. Also habe ich nicht mit gerechnet, dass das so gediegen vonstatten geht.
Gediegen, ja, okay. Nee, ich habe mir das erspart. Ich hatte nämlich Angst, dass genau die Sachen, die der Kommentator dann leider während der Partie untergebracht hat, Teil der Vorberichterstattung sind. Diese Wetterfloskeln und so eine Kacke. Deswegen habe ich erst kurz vor Anpfiff eingeschaltet.
Ja, das ist uns leider beiden nicht erspart geblieben.
Nee, genauso wie ein gewisser Herr Stegemann, über den wir noch kurz sprechen müssen, bevor es richtig losgeht und ich ihn wirklich abhaten werde. Aber es gab schon mal einen Grund, ihn abzuhaten und das war 2021, das war das letzte Nordderby, was der Gute gepfiffen hat. Und da hat er sich sogar den Folgentitel bei uns erarbeitet, oder? Damals?
Wir haben eine Folge, die heißt Die Rache des Sascha Stegemanns und
ich glaube,
es muss eigentlich die sein, weil welche sonst, obwohl er hat sich auch anderweitig nicht mit Ruhm bekleckert, also nicht nur in dieser Partie.
Er hat viel geliefert, aber in der Partie damals, 2021 im Nordderby, hat er halt auch 2 Platzverweise geliefert, über die wir viel gestritten haben und auch einen nicht gegebenen Elfer für Werder, über den wir lange gesprochen haben, bei dem du mir, glaube ich, am Ende sogar zugestimmt hast, dass man den eigentlich geben müsste. War eine schwierige Partie. Ich finde, dieses Spiel, um ein bisschen vorwegzugreifen, war bis zur 80. gar nicht schwierig zu pfeifen.
Fand ich auch. Ich hatte mir im Nachhinein noch den Kommentar durchgelesen, den Gräfe dazu abgeliefert hat, weil irgendwie immer, wenn so eine schwierige Entscheidung ist, springe ich bei ihm auf und gucke, was hat er dazu gesagt? So,
siehst du das nicht so wie Altekin, dass der da mit wie viel Pfund in der Linie sitzt und seinen Senf in die Tasten haut?
Oh Mann,
legendäres Interview.
Ich einen Punkt
Top
machen.
3 Interviews ever.
Ich kann nicht, ich wollte einen Punkt machen. So, der sitzt da dick und fett mit seinen, er hat so übertrieben, ne, 180 Kilo oder so.
Also ich höre das und dieses Interview von Da Costa, wie er sich selber interviewt, weil er immer dieselben scheiß Fragen gestellt bekommt, rent-free.
Boah, ganz kurzer Exkurs, der tut mir so maximal leid, weil das eine Eigentor von Mainz gegen Gladbach dieses Wochenende wurde ja zurückgenommen, nur damit er selber noch eins macht. Also... Oh, der Arme.
Belastend.
Na gut, darauf wollte ich gar nicht hinaus.
Wir sind,
wir sind schon wieder abgedriftet. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass Gräfe Stegemanns Leistung eigentlich als relativ souverän eingestuft hat. Aber natürlich, wie wir alle, und da kommen wir nachher auch zu dieser Frage über den Handelfmeter, nur, also, er hat da auch sich nicht getraut, eine wirkliche Einschätzung zuzugeben.
Schwach, sage ich da, schwach.
Okay, Lena hat da eine ganz genaue Meinung.
Ja, und ich habe meine Brille mehrfach abgesetzt, um das zu beurteilen. So viel sei gesagt. Okay, gehen wir ins Spiel. Ich würde dich ein bisschen mitnehmen, weil da ich ja alleine auf der Couch geguckt habe, hatte ich Zeit, mir auch anhand der Spielminuten so ein paar Notizen zu machen. Das heißt, ich leite uns so ein bisschen durch.
Ja, ich schrei einfach rein, wenn ich irgendwas dazu sage.
Jedes Mal, wenn ich was Gutes über Werder sage, nee, halt, stopp. Okay. Fangen wir direkt mit Werder an. Ich hatte das Gefühl, dass Werder echt früh aktiv nach vorn gespielt hat. Der Matchplan schien so ein bisschen Dominanz zu beinhalten und auch früh Abschlüsse zu suchen. Zum Beispiel nach, ich glaube, 6 Minuten waren es schon 4 Stück. Und das auch aus eher wenig aussichtsreichen Positionen. Das heißt, früh einfach auch abgezogen dann ab und zu mal, statt das noch auszuspielen. Das fand ich interessant, hat mich aber auch ein bisschen genervt, weil es durchaus auch Szenen gab, in denen man es hätte noch ein bisschen ausspielen können, um dann einen besseren Abschluss oder eine bessere Abschlussposition zu finden. Der HSV hat es im Ballbesitz dann aber auch relativ hoch aufgebaut. Mir ist früh aufgefallen, dass heuer Fernandes als Innenverteidiger quasi fungiert bei Ballbesitz. Der rückt ja wirklich weit mit raus.
Ja,
ne?
Er hat gut mitgemacht. Das war bei einigen Spielen schon so, dass ich das ja auch im Podcast gesagt habe, dass gefühlt keine Anspielstationen vorhanden sind. Hier war es dann verständlich, weil ihr halt sehr hoch angelaufen seid und versucht habt, natürlich jede nervöse Ballaktion zu provozieren. Ist ja auch klar, ich hatte auch das Gefühl in der Anfangsphase, es gab gar kein Abtasten. Also beide Teams sind sofort komplett aufs Ganze gegangen. Deswegen auch die vielleicht nicht so raffinierten Abschlüsse auf beiden Seiten. Den Eindruck hatte ich auch, absolut. Und ich dachte, okay, vielleicht geht man das Ganze etwas entspannter an, aber nee, der Kessel hat gebrannt. Direkt.
Sofort. Ich war ein bisschen erstaunt, dass der Kommentator eine perfekte Situation hat liegen lassen, um mal wieder was abzukulten. Denn als Werder in der 9. Minute die erste Ecke bekommt, muss Schmied so eine kleine Papierkugel wegkicken, die von der Choreo von der Nordtribüne gefallen ist. Und statt das irgendwie abzukulten und über die Situation damals zu reden, hat das einfach liegen lassen.
Ja, ich meine, wenn er Vereinsmitglied bei uns ist, dann redet man da natürlich auch nicht gerne drüber.
Oh, ich hatte manchmal wirklich das Gefühl, der hat seinen Mitgliedsausweis in der Tasche. Gut, du hast schon gesagt, es gab wenig Abtasten. Ich finde, die erste Szene, die so richtig belegt, dass da Dampf drauf war, war in der 10. Minute die Schubserei von Grüll gegen Capaldo nach so einem Zweikampf. Da wurde direkt mal gezeigt, was abgeht. Und da hat der Kommentator sich so, ich will nicht mal sagen ins Fettnäpfchen gesetzt, sondern reingeschissen, wortwörtlich, dass ich ab da schon abgeschlossen hatte mit ihm. Weil weißt du, was er bei Capaldo gesagt hat?
Was hat er gesagt?
Er hat nach der Schubserei gesagt, Argentinier haben dafür auch einen eigenen DNA-Strang für so, ich will es jetzt nicht noch schlimmer machen mit dem Racist-Shit, aber sowas wie, dass er so aggressiv und feurig darauf reagiert habe, dass Grill so ein bisschen geschubst hat. Das war wirklich racist in den ersten 10 Minuten. So, das musst du auch erstmal schaffen.
Vor allem auch so unnötig. Ich habe zum Glück immer nur teilweise was mitbekommen, weil ich habe mit Freunden zusammengeguckt. Da labert man natürlich auch viel. Das habe ich zum Glück nicht mitbekommen. Was ich eine okaye Einschätzung fand, war, dass man dann bei diesen Kabeleien, das ist ja nicht bei der geblieben, aber gesagt hat, dass das die Bilder sind, die man auch sehen will, und da stimme ich zu. Also solange sich natürlich...
Ja, ist auch Derby-Charakter.
Ja, das muss sein. Und ihr wisst es, wir beide brennen dafür, sonst hätten wir diesen Podcast nicht.
Wir lieben den Hass.
Ja, absolut. So, und dass man dort dann auch ein bisschen körperlicher wird, gebe ich recht. Und bevor wir nachher so auf Stegemann eindreschen werden, ich fand, er hat zunächst auch relativ gut laufen gelassen. Also ich bin immer dafür, dass man auch ein bisschen Derby-Härte walten lässt, solange es natürlich nicht übertrieben ist.
Absolut. Ich fand, was man auch gut laufen lassen konnte ab der 12. Minute mit der ersten Ecke des HSV, waren die Eckbälle. Ihr habt ja in dieser Saison noch nie nach Ecke getroffen, da bin ich immer super entspannt geblieben.
Ja, kann ich verstehen. Allgemein hatte ich das Gefühl, obwohl wir so eine starke erste halbe Stunde hatten, auch die XG-Werte haben absolut für uns gesprochen, dass... Mein Problem war, du hast so viel Gutes herausspielen über die Außen mit Vieira und Dompe und auch noch Backup Jatta. Das hat so super geklappt da. Nur in der Mitte, ich meine, wer soll denn auch dort sein? Ne? Wir haben ja gar keinen Mittelstürmer. Aber es war immer wieder vergebens. Bei jeder Ecke hattest du niemanden, der den Kopf hinhalten konnte. Bei jeder Hereingabe.
Da ist auch ein Größenunterschied. Also wer das Abwehr ist relativ groß.
Ja, absolut. So, nur es gab ja gar keinen, der überhaupt da war in so vielen Aktionen. Also du hattest richtig oft, keine Ahnung, wir haben eine konterähnliche Situation. Wir laufen, Dompe ist außen und ich gucke in die Mitte und da ist halt keiner. Da sind 5 Bremer und so ein Hamburger 10 Schritte dahinter. So, machst ja, du
am
halt
am besten
nichts.
Noch Ryan Philipp, der ist ja nicht so der Größte. Aber der hat tatsächlich eine Kopfballchance gehabt in der 23. Minute, die eigentlich eine 100%ige war.
Ja, die hat er halt wirklich scheiße erwischt mit dem Dassel. Also sonst...
Gar nicht gefühlt.
Ja, das hätte eigentlich jemand, der... richtig fies, aber ich sag, ein Glatzel hätte ihn gemacht. Also jemand, der ein paar Zentimeter mehr Körpergröße und ein bisschen mehr Skill, der hätte ihn gehabt.
Ja, fair. Aber ich finde, das war nicht das einzige Problem. Das haben wir vorher schon besprochen, vor der Partie, dass beide so ein bisschen Sturmproblem haben. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass beide es relativ unsauber hinten rausspielen. Also der Gegner kann irgendwie auf beiden Seiten jeweils viele zweite Bälle abstauben und es dann auch nochmal versuchen in einem Gegenangriff. Und so kommt es halt auch zu vielen Kontersituationen. Eine, über die ich reden will, ist in der 17. von Werder. Wir müssen nochmal kurz einen Schritt zurück machen, weil Turunariga sich da so irrational abfeiert, weil er es mit Unterstützung von 3 Teamkollegen geschafft hat, den allein startenden Keketop aufzuhalten. Wow.
Ja, ich meine, ich check so ein bisschen, dass es ein bisschen lächerlich rüberkommt, sich so für jede kleine Aktion zu freuen. Vor allem, weil er das
ja also
nicht mal
wirklich
alleine
so,
gemacht hat.
Keine Ahnung, du bist so richtig unter Beschuss im eigenen 16er die ganze Zeit und irgendwer rettet so auf der Linie. Ja, okay, lass den Verteidiger abfeiern, unbedingt. Aber er hatte halt Unterstützung von 3 Teamkollegen, die noch dabei waren. Also Keketop hätte schon wundervoll bringen müssen, dass daraus wirklich noch eine Torchance wird.
Ja, und für Wunder ist er ja auch in letzter Zeit nicht so wirklich bekannt. Und daran hat sich in diesem Spiel auch nichts geändert.
Wirklich wahr. Na gut, 27. Minute. Wie lange hast du die Luft angehalten, als Heuer Fernandes behandelt werden musste?
Extrem. Und vor allem diese Schwenker zu Perez auf der Bank. Ich konnte nicht mehr. Ich habe alles in dieses Eisspray reingesetzt. Meine ganze Energie ist da reingeflossen.
Eis beregelt.
Ja,
hat ja geholfen.
Absolut. Es gab so einige Aktionen, wo ich mir dachte, ich weiß nicht, ob das Capaldo war, aber mittendrin, einer, der auch da so ein bisschen rumgehumpelt war, wo ich nur so dachte, und Achtung, Phrase, wo ich so war, bitte, das muss ich verlaufen. Das muss ich jetzt einfach auslaufen. So, wir haben keine
das
Alternative.
Das ist halt auch das Letzte, was du in einem Derby gebrauchen kannst.
Ja, so Verletzungen, da sind wir zum Glück beidseitig relativ von verschont geblieben.
Ja, ich finde, eine Sache, die nicht so beidseitig funktioniert hat, war die Nummer mit den gelben Karten. Das lag aber vor allem an Stegemann und auch daran, dass, muss ich auch so sagen, viele der gelben Karten bei Werder auch okay waren. Vor allem die erste, die Stay bekommt, ist eine Situation, da kann man gelb vergeben, kann ich mit leben so. Aber hinten raus wird es dann schon noch ein bisschen lächerlicher.
Ja, hinten heraus.
Ich meine, 5-2. Nee, 6-2 sogar an gelben Karten.
Ja, hinten heraus ist noch einiges passiert. Dabei Stay dachte ich mir, dass es vielleicht auch, das ist ja so eine Kann-Gelbe, und dass er sich vielleicht auch dachte, okay, ich habe jetzt die letzte halbe Stunde echt einiges durchgehen lassen. So, und man hat ihn ja
auch. Jan Stay war auch zweimal schon die Person, bei der er was hat durchgehen lassen. Also da kann ich auch nicht widersprechen.
Du hast
groß.
Ja auch gesehen, wie er tatsächlich mit den Spielern geredet hat. Also auch nach dieser Kappe leider ist er ja noch mal zu beiden hingegangen, und du hast, also man konnte eigentlich seine Lippen lesen, was er zu denen sagt, mit noch ein so ein Ding, ne, und dann,
ja. Fair. Es gab eine relativ gute Weitschusschance, die Backhaus aber hatte in der 39. von Sambi Lokonga. Und da habe ich mich gefragt, weil der Kommentator ihn immer Lokonga genannt hat, aber auf seinem Trikot Sambi steht, wie er eigentlich genannt werden möchte.
Ich weiß nur, dass wir intern von den Fans ihn meistens Sambi nennen, aber die Kommentatoren
okay, steht auf seinem Trikot.
So gut wie niemand. Oh Gott, richtig peinlich. Ich könnte dir gar nicht zu 100% sagen, ob das sein zweiter Nachname ist oder ob das
ist sein zweiter. Also, ja. Also da ist auf jeden Fall noch ein Vorname, glaube
ja,
ich.
Ja, Albert
heißt
er.
Albert,
ja. Oder Albert. Oh Lokonga. Gott, Albert, so richtig Deutsch plötzlich gemacht.
Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob Sambi der zweite Vorname oder
ja,
der erste Nachname
das
ist.
Das meinte
weißt
ich
du?
Nämlich, genau, darauf wollte ich auch hinaus. Aber ich weiß nur, wir nennen ihn meistens Sambi, aber die Kommentatoren machen es mal so, mal so, und er hat sich dazu noch nie geäußert, was er besser findet.
Ich finde halt, das, was auf dem Trikot steht, ist schon eine klare Äußerung,
ja,
der man nachkommen kann.
Denke ich mir auch. Ich könnte mir vorstellen, bei den Kommentatoren, dass die da einfach in der Liste dann den letzten Namen nehmen. Nur ich denke mir, Bro, so.
Ja. Na. Wir machen Zambi, würde ich sagen. Ein anderer Lacher in dieser Partie war für mich in der 41. als Vera versucht, 3 Meter neben dem Tor einen Fallrückzieher durchzuziehen. Und es war nicht der letzte Fallrückzieher dieses Abends.
Nee, es war auch nicht der letzte Versuch. Es war aber auch nicht das letzte spektakuläre Ding bei einem Tor. Also wir reden gleich nochmal über Skorpione später. Aber erstmal, und ja, ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt, ich bin hier abgegangen, weil unverdient. Das ging für mich gar nicht klar mit Stay Dot. Ich war so, alles klar, okay, wir gehen 0-0 in die Halbzeit. Gut gemacht, alles
super. Ich check ein bisschen, weil im Rahmen meiner Notizen fängt schon, bevor ich das Tor von Stay notiert habe in Caps Lock, an, dass mein Halbzeitfazit kommt. Ich habe mir schon so Sachen aufgeschrieben wie Jatta komplett unsichtbar in Halbzeit 1, bei Werder vor allem Lean wenig zu sehen, Top richtig glücklos und so. Und dann kommt dieses Tor.
Ja, wirklich, vor allem nach 35 Minuten war unser XG-Wert einfach bei 0,43 und eurer bei 0,08. So. Also klar gab es Chancen, ich bin kein Experte, wie sich das zusammensetzt, so, aber da, weiß ich nicht, entspricht halt nicht.
Aber ich würde sagen, nach vollen 45 Minuten kann man schon davon sprechen, dass es eine sehr ausgeglichene erste Hälfte war.
Ja, das auf jeden Fall. Ich fand, es war null zu erkennen, wer der Aufsteiger ist und wer der etablierte Bundesliga ist. Also wenn du da irgendeinen neutralen hättest draufgucken
lassen.
Ja,
fair, den gebe ich dir. Ja, widerwillig, aber den gebe ich dir. Okay, ich will noch lobend erwähnen, Puertas und Schmid bei Werder in der ersten Halbzeit. Bei euch ist mir vor allem Dompe als Aktivposten sehr aufgefallen in der Partie. Mhm. Und kurz vor der Pause habt ihr halt auch eigentlich eine Druckphase und kommt ein bisschen besser ins Spiel. Werder hat dann auch versucht, Dompe irgendwann zu doppeln, weil sie auch gemerkt haben, dass er der Gefährlichste ist, wenn er dann über außen kommt. Und ich hatte auch das Gefühl, kurz bevor das Tor gefallen ist, dass Werder echt ready war für eine Verschnaufspause. Also da war ein bisschen auch die Luft raus. Aber dieser Treffer markiert dann einfach auch irgendwie den Schlusspunkt dieser ersten Hälfte. Das ist Stays 5. Saisontor übrigens. Und, um dich mal zu zitieren, ein psychologisch wichtiger Zeitpunkt der Partie. Flach in die lange Ecke, ganz ruhig. Und die Vorbereitung von Schmid war auch heftig.
Leider absolut richtig mit dem psychologisch wichtigen Zeitpunkt. mein Halbzeitfazit danach war, dass ich fand, dass unsere Taktik eigentlich ganz gut aufgegangen ist, dass wir in der Defensivbewegung so zu einer Fünferkette mutieren und dass Jatta so dieser Springer ist beim Umschalten. Ich fand, er war ein bisschen unscheinbar dadurch, dass er nur das hatte und quasi seine einzige Aufgabe war, Grüll bei euch hinten reinzudrücken, damit wir auch eine Fünferkette erzwingen, so quasi den Aufbau zu stören. Ich fand, das hat phasenweise gut geklappt, dass er ihn da ein bisschen ausgeschaltet hat, aber das hat auch dafür gesorgt, dass er so gut wie nichts anderes gemacht hat und deshalb relativ unsichtbar war. Ansonsten hatte ich mir notiert, dass es mich aufregt, dass wenn wir im Mittelfeld quasi eine kleine Drangphase aufbauen, dass ihr unglaublich viel Raum und Lücken eigentlich lasst und so zu Hause vom Fernseher erkennst du jede Schneise, wo du hättest durchpassen können und auf dem Platz wurde nichts davon erkannt und stattdessen hat man zum 8. Mal lieber hinten rumgespielt und verwaltet, statt mal wirklich die Lücke zu sehen, weil die war schon da, bei uns natürlich auch, aber das ist,
ich wollte gerade sagen, ihr habt die genauso angeboten. Ja? Ich saß mit anderer Brille auf der anderen Seite und dachte so, spiel doch da rein, da ist doch eine Lücke. Das Fenster ist wirklich sperrenweit auf.
Ja, also es gab auf jeden Fall genug
Hier
Chancen.
Hier ist Durchzug.
Ja, bei uns wurde es nicht, wie gesagt, die ganze Zeit über außen. Niemand war in der Mitte vorhanden. So, und
ja,
dann,
das ist halt auch irgendwann dann frustrierend. So,
ja.
Verstehe ich. Und ich hatte das Gefühl, dass der Frust des HSV sich dann wirklich zum Halbzeitpfiff in Person von Torunariga mit diesem Schubser gegen Kick Top einmal so gezeigt hat. Keke hat nur drüber gelacht und damit war die Halbzeit dann auch vorbei.
Ja, Capaldo sah halt absolut fürchterlich beim Gegentreffer aus, fairerweise. So, der ist viel zu risikoreich da rangegangen. So, wenn er das ein bisschen ruhiger gemacht hätte, glaube ich, dass diese Chance nicht in der Form zustande gekommen wäre, aber eiskalt ausgenutzt. Und dann muss man sagen, dann ist es auch egal, wer eine Drangphase hat, so wichtig ist, wer am Ende das Ding macht.
Ja, und so abgeklärt ist Day einfach mittlerweile oder schon länger, weil er ja auch einfach diesen Scorer-Satz quasi auf seiner Seite hat und einfach gut drauf ist.
Ja, genau.
Gehen wir in die Halbzeit 2. Backhaus wurde nochmal ordentlich eingeheizt vor der Nord, bevor es überhaupt losgehen konnte. Der Wiederanpfiff hat sich ein bisschen verzögert, damit die Stimmung mal ein bisschen Raum bekommt. Fand ich auch gut.
Ja, 10 Minuten. Also da darf man sich jetzt echt nicht drüber aufregen. Das war jetzt nicht so wie 35 oder so.
Ja, und an dieser Stelle nochmal Nein, ein ganz klares Nein zur Shiri-Cam. Die braucht wirklich keiner, diese POV. Das sieht aus wie in einem Horrorfilm, das wackelt auch immer so doll.
War das das? Ich habe mich gewundert, was das ist, weil ich dachte, jemand hat so seinen Toaster ausgepackt. Also wirklich, die Qualität ist auch so gottlos scheiße. Ich habe ein wirkliches Scheiß-Handy so und meins ist besser. So.
Ja, oder wie so, keine Ahnung, letzte Kartoffel, mit der du bei Zoom eingeloggt bist als Kamera.
Ja, wenn überhaupt eine Kamera, also wenn der dort einen Toaster auf die Brust geklebt hätte, hätte ich dem geglaubt, dass er damit aufnimmt. Weil so sah es aus.
Ja, ist wahrscheinlich so eine kleine GoPro gewesen. Gut. Wir gehen in die Halbzeit rein, würde ich sagen. Vuškovic mit dem ersten gepfiffenen Foul des HSV übrigens, 5 Sekunden nach Wiederanpfiff. In der ersten Halbzeit seid ihr sogar ohne Pfiff weggekommen.
Ja, erste Halbzeit. Aber es war eigentlich so klar, dass nach der Pause, dass es hitziger wird. So, dass man versucht, in Halbzeit 1 noch nicht so viel zu kassieren.
Beim HSV gab es eine richtige Halbzeitansage, weil nicht nur Vuškovic hat rausgeholt, sondern Zambi hat direkt nachgezogen gegen Stay und wurde auch richtig ermahnt. Da gab es auf jeden Fall eine Ansprache in Richtung mehr Körperlichkeit, glaube ich.
Ja, ich glaube auch, Vuškovic hat ja auch kurze Zeit später dann gelb gesehen, also völlig zu Recht. Deswegen, ja da war schon.
Sprechen wir nochmal über die offenen Räume, die Werder euch gelassen habt. Einer war in der 48. Minute beim Konter, als Philipp echt diesen Abspielzeitpunkt komplett verpasst, weil Werder hat das Fenster so weit offen gelassen für einen Moment.
Ja, das war wirklich furchtbar mit anzusehen. So, Koulibaly sah dabei auch nicht gut aus, obwohl ich dir gebe, dass er overall ein wirklich stabiles Spiel gemacht hat. In der einen Szene überhaupt nicht.
In der Szene nicht. Kurze Zeit später in der 54. Koulibaly hingegen stark gegen Philipp beim Konter. Hat er, glaube ich, draus gelernt aus der Situation vorher. Danach Jatta, der ja am langen Pfosten irgendwie noch versucht, da ranzukommen, aber Backhaus ist sehr stabil gewesen.
Ja, aber das war auch eine krasse Drangphase. Ich hatte ein bisschen Angst, dass man...
Bis auf eure Ecken, die waren immer noch harmlos.
Ja, wer soll auch rankommen? So macht halt keiner. Ja,
aber es gab schon ordentlich Gewusel im 16er, auch nach einem riskanten Kopfball, der in den eigenen 16er zurückging, den Puertas gespielt hat, wo ich so dachte, wohin? Mhm. Und Vuškovic ist dann ja auch noch gefallen in der Szene. Das war der zweite versuchte Fallrückzieher des HSV. Ich dachte erst, der ist einfach hingefallen, aber er hat es wirklich tatsächlich versucht. Und dann hat er seine Lage auch ein bisschen übertrieben, also Trikot zupfen, Schädel an Schädel. Und auch bei Stegemann gibt es dann mal eine Ansage, das heißt, gelb für mich völlig vertretbar.
Ja, ist in der Situation overall in Ordnung. Diese ganzen kleinen Einzelsachen wie bisschen Trikot ziehen würde nicht reichen, auch so den bisschen riskanten Fallrückzieher nicht. Aber in der Summe ist das in der Aktion halt einfach ein bisschen drüber und geht absolut klar, dass er da abgestraft wird.
Ja, Werder macht dann noch ein bisschen was am eigenen XG-Wert, auch in Form von Schmid, der sich echt stark durchgesetzt hat und flankt, es ist aber niemand da und nach so ein bisschen hin und her landet der Ball so weiter hinten, wieder bei Lien und der zieht einfach mal ab, das heißt, Heuer Fernandes muss den Schuss aus der obersten Ecke kratzen.
Ja, wirkliche krasse Parade von ihm dort. Da zu dem Zeitpunkt haben sich dann beide Torhüter gut eingespielt in der Partie, hatten viel zu tun.
Da hatten sie auch mehr zu tun, auf jeden Fall, weil die Ecke direkt nach dieser Szene war auch noch gefährlich am kurzen Pfosten.
Das stimmt. Das ist ja die Drangphase, von der ich gerade gesprochen habe, wo ich fand, ey, jetzt langsam muss es doch soweit sein, auch wenn wir niemanden in der Mitte haben, auch wenn niemand sich bereit erklärte, endlich mal den Kopf hinzuhalten. Und ich glaube, das Gleiche hat sich Merlin auch gedacht und deswegen kam da
stimmt, der Wechsel kam ja dann.
Eben, der Doppelwechsel, dass du Sumahoro runtergenommen hast für Muheim und halt Rayan Philipp für Königsdörfer, also genau die beiden Positionen, die du am Anfang angesprochen hattest. Und ich muss sagen, mit Rayan Philipp war ich nicht zufrieden, aber mit Sumahoro schon, wenn man bedenkt, dass wirklich seine Aufgabe war, so ein bisschen von Dompe abzulenken. Das hat er sehr gut eigentlich mit Vieira zusammen gemacht, dass der dort mehr Freiraum hatte, aber ansonsten holst du dann natürlich nichts weiteres. Deswegen war ich froh, Muheim zu sehen und Königsdörfer ging auch in Ordnung.
Ich war gar nicht so früh über den Wechsel, weil während dieser Wechsel ablief und die Kamera sich darauf konzentriert hat, gab es eigentlich noch eine Chance für Werder, weil Heuer Fernandes da einmal rauskommen muss und einen Ball abfangen. Das habe ich kaum mitbekommen deswegen.
Ja, das wurde gar nicht gezeigt, ne?
Ja, stattdessen gesehen haben wir im Anschluss dann die gelbe Karte für Top. Die fand ich ein bisschen doll. Also der Typ ist halt auch einfach einen Meter größer als sein Gegenspieler. Und dann sieht es halt sofort so aus, als wenn er sich aufstützt beim Kopfball. Und dann hat er sich halt wohl ein bisschen beschwert. Und dann habe ich gar nicht richtig mitbekommen, ob er das Gelb jetzt fürs Aufstützen bekommen hat oder für das Nachfragen, warum er das jetzt abgepfiffen bekommen hat.
Das habe ich im Nachhinein auch nicht rausgefunden.
Jetzt, wo er Nee, ich auch nicht. Aber da war schon mein Gedanke in der 62., als er gelb bekommen hat, wenn er jetzt auch noch gelb vorbelastet ist und so glücklos in diesem Spiel, ist es auch einfach Zeit für Boniface.
Ja, kann ich verstehen, dass man das dann fordert. Das ist so ein bisschen, das Schlimmste, was dann passieren kann, ist, dass die Pferde ganz mit ihm durchgehen. Am Ende fängt er sich da noch eine Sperre oder so. Und dann...
Für mich ist das Schlimmste, was ja. eine Minute später passiert, nämlich der Ausgleich.
Von Sambi. So.
Sprechen wir über Muheims Flanke. Boah. Die macht's ja möglich.
Ja, die macht es absolut möglich. Also muss man an der Stelle sagen, das ist ein Joker-Ding.
Ja, und auch jeder einzelne Werder-Abwehrspieler macht dieses Ding möglich, weil das so miserabel verteidigt ist vom eigenen Fünfer. Wirklich niemand ist an seinem Gegenspieler dran.
Boah, ja, und auch, oh, wir reden wieder über Koulibaly. Ich will hervorheben, dass er kein schlechtes Spiel gemacht hat. Ne? Aber dieser komische Klärungsversuch ist halt direkt vor Sambi gelandet. Ja. So, das hättest du eigentlich nicht besser weiterleiten können quasi. Und dann ist das auch kein Hexenwerk, 14 Meter, linkes Eck, Backhaus konnte da gar nichts machen.
Nee, Backhaus wirklich chancenlos. Also da drehe ich ihm auch keinen Strick draus, wirklich nicht. Und es ist auch zu dem Zeitpunkt leider nicht unverdient.
Ja, muss man echt sagen. Also die ersten 15 Minuten, ich bin schlecht in Mathe, Halbzeit 2, nee, fast 20 Minuten eigentlich, gehen schon an uns. Also da einfach so eine richtige Druckphase.
Sagen wir an 10 Leute von euch. Einer scheitert sogar daran, den Ball vom Aus zu bewahren, ohne sich halb was zu zerren in der Situation, nämlich Königsdörfer.
Ja, der Mann hat's halt einfach gerade nicht.
Der wirkte wieder lost.
Nee, absolut wirklich. Lost. Lost nicht bei euch, ne? Der Wechsel kam, Kicketop raus, Gin mal rein und da hatte ich Angst vor. Ich hatte richtig Angst vor der Geschwindigkeit, die der Junge vielleicht bringt. Und ich habe so gehofft, nee, ich dachte so, du bist doch im Herzen ein Hamburger, bitte, nein. So, aber...
Der ist ja eigentlich auch bekannt dafür, dass er nicht so konsequent vom Tor ist, was Abschlüsse angeht. Aber in diesem Spiel hat er sich da mal umentschieden. Aber es passieren noch ein paar Sachen vorher, über die ich noch kurz reden will. Es gibt noch mal Gelb für Gröll, der Jatta hält. Das würde ich sagen, ist okay. Kann man mit leben. Danach wird es dann halt ein bisschen wild bei Stegemann. Da kommen wir noch drauf. Es gab noch ein paar Situationen, in denen Werder nach vorne gekommen ist, zum Beispiel in der 72., als Heuer Fernandes einmal daneben langt, Werder das aber nicht konsequent bestraft und stattdessen einfach zum Konter einlädt, der zum Glück versandet. Das hat mich auch wieder so geärgert, weil altes Sprichwort, wenn du sie vorne nicht machst, dann kriegst du sie hinten rein einfach.
Absolut, es hat halt gar nicht an so Einladungen gemangelt, überhaupt nicht.
Ja. Dann haben wir noch eine gelbe Karte für Friedel in der 74., kann ich mich auch nicht beschweren. Der hält Vieira halt fest, weil er sonst frei durch ist. Das musst du halt machen an dieser Stelle.
Ich dachte Capaldo,
der Freistoß, der daraus. War es Capaldo?
Ja, ich glaube, es war Capaldo, also ziemlich sicher eigentlich.
Okay, dann habe ich mich da vertan in meinen Notizen. Musst du auf jeden Fall machen, finde ich, in der Szene. Der Freistoß, der dann daraus entsteht aus dem Pfiff, lädt dann aber Vuschkovic halt zum 2:1 ein in der 75. Und mit der Schuhsohle macht er den, während er von Stay umarmt wird, der aber trotzdem nicht verhindern kann, dass der Mann sein Bein nach hinten rausstreckt. Keine Ahnung, wie man den macht und wie ich da wem in der Abwehr irgendwie einen Vorwurf machen soll, wenn ich ehrlich bin.
Nee, also da kannst du höchstens beim Stellungsspiel dir irgendwas überlegen, aber dass der da so einen Scorpion-Kick rausholt, ich denke, das Einzige, worüber du dich freuen kannst, aber in der Situation wahrscheinlich auch nicht, ist, dass dein Call absolut steil geht. Dieser 18-Jährige ist einfach nicht nur viel zu gut für uns, sondern auch viel zu gut für diese Liga fast schon. Also was der abreißt, jedes Spiel dominiert er, der einfach so gut wie jede Statistik,
die es
gibt.
Der hat die komplette Mannschaft,
ja,
den Verein im Rucksack.
Ja, absolut nimmt er uns mit. Total, das ist ja nicht nur Tor des Monats, wie er den macht. So, das ist ja schon Kategorie Tor des Jahres, wird das diskutiert werden. Da bin ich voll bei dir. Wie willst du das verteidigen?
Gar nicht.
Ja.
Aber dann sind wir zumindest richtig drin in diesem Derby-Wahnsinn, denn wirklich 2-3 Minuten später startet der Angriff, der Jinma zum 2:2 bringt. Und in dieser direkten Gegenbewegung zum Gegentreffer mit Sugawara und Schmid, die Jinma richtig einladen, der wirklich 2 ideale Ballkontakte hat, wird dann nochmal ausgeglichen. Und für mich das Wichtigste nach diesem Ausgleich war das Zeichen mit dem Wechsel, dass Boniface in die Partie kommt. Werder will da 3 Punkte mitnehmen, das rechne ich ihn hoch an.
Ja, absolut. Und bei uns ja genau das Gleiche. Also beide Teams sind sofort auf
Ja.
Taktikumstellung gegangen mit, okay, hier geht noch einiges. So und nicht, wir versuchen da noch irgendwas rumzuverwalten oder so. Ihr mit Boniface, wir mit Gutschuleischwili und Paulsen.
Der Kapitän entert das Feld.
Er ist dabei. Und da dachte ich schon, oh, weiß ich nicht. Also ja, okay, er ist der eine, der vielleicht vollstrecken kann, aber dass er es dann halt wirklich macht mit dem ersten Ballkontakt.
Ja,
Paar Sekunden.
aber wir müssen noch kurz zurück, denn da fängt Stegemann an, komplett quatschig zu werden. Und jetzt werde ich sauer. Denn das, was er da pfeift, den Freistoß, den er gibt, der ist keiner. Das war komplett Ball gespielt. Und aus diesem Freistoß heraus entsteht ja in der 85. das 3:2 durch Paulsen. Und ganz ehrlich, abseits davon, dass ich auf Stegemann Riesenhals habe, möchte ich anmerken, dass ich glaube, dass man sich für diesen Torschützen, diesen seelenlosen Kunden und die RB-Legende einfach schämen sollte.
Ich fand das ganz in Ordnung, was er da gemacht hat. Er hat auch im Vorfeld gesagt, dass ihr, glaube ich, der einzige Verein seid in der Bundesliga aktuell, gegen den er noch nicht getroffen hat und dass er das gerne
Nun
korrigieren
kann er ja
würde.
jetzt wieder in Rente gehen,
Hat er
Co-Trainer
geschafft.
werden.
Aber gönn ihm doch, dass er wenigstens einmal vor Fans gefeiert hat. So, das kennt der Mann ja gar nicht, der Arme. So, der hat bestimmt sich
Ja,
voll
da hast du recht.
erschrocken. So.
Ja, trotzdem bleibe ich halt doll dabei hängen, dass das einfach kein Freistoß war, den Stegemann da gepfiffen hat und der halt maßgeblich ist für die Entstehung des Treffers. Und das ist nicht mal das größte Ei, was er sich ja gelegt hat in dieser Partie.
Nein, aber ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt, das ist okay vom Ergebnis her. Also kannst nicht gegenargumentieren, dass
Ich hätte mich
die
nicht
zwei.
beschwert, wenn es aus dem Spiel herausgetroffen wäre, gefallen wäre, weißt du? Ich würde nicht mal sagen, also in dem Moment, wo es 2:2 steht, war für mich klar, das kann hier in beide Richtungen gehen. Das Ding ist 50-50, so wie ein Derby halt doch einfach ist. Mich ärgert die Entstehung, die aus einer Ungerechtigkeit herauskommt.
Das mit der Entstehung gebe ich dir absolut, aber man muss schon sagen, auch von den Statistiken her, dass Halbzeit 2 wir deutlich aufgedreht haben. Also wenn Halbzeit 1, wenn wir da den
Werder hat auch
50-50-Call
so
machen, ja,
nachgelassen. Ich war so genervt irgendwann.
verstehe ich absolut, wäre ich auch an deiner Stelle, nur dass es halt die Führung in Ordnung geht von den Statistiken her. Natürlich hat das bei einem Derby nur so halb was zu sagen, klar.
Ja, ich mache jetzt nicht einen auf Innenministerkonferenz und Polizei und leugne die Statistik. Kannst du haben. Gehen wir nochmal zurück zu den Wechseln. Mangula kommt ins Spiel für Gröll. Da bin ich eh in letzter Zeit ein bisschen genervt, dass der immer erst so spät reinkommt. Der Mann war teuer. Bringt den mal von
Der
Anfang
soll
an.
mal
Ich weiß ja
arbeiten.
doch nicht, was. Ja, was sind denn die Gründe dafür? Erklär mir das mal jemand. Steffen, ruf mich an. Ich weiß nicht. Gut. Und dann wird es halt ein bisschen anstrengend. Also, dass so ein Paulsen sich dann rumkugelt wegen nichts im eigenen 16er und den ganzen Betrieb aufhält, check ich, du führst, du willst das Ding über die Zeit bringen. Aber Werder macht ja nichts anderes in der Schlussphase. Und das hat mich so abgefuckt, weil währenddessen gibt es eine Rudelbildung im 16er des HSV, weil irgendwer den Ball nicht hergeben will. Ich habe nicht mehr erkannt, wer. Und dann gibt es die ganze Zeit nur noch Situationen, in denen Werder auch einfach sich selber die Zeit von der Uhr nimmt. Und jetzt müssen wir über die schlimmste Situation des Spiels reden.
Ja, komm, hit me. Ist
Es ist die 90.
vorhanden.
Minute. Stay hat eine Top-Chance. Werder moniert sofort das Handspiel. Und ich sage dir, ich habe in der Bundesliga schon mehrfach gesehen, dass das gepfiffen wurde. Und ich dachte sogar erst in der ersten Einstellung, die ich gesehen habe, dass das ein Abpraller war von seinem eigenen Bauch an die weiter zum Tor geneigte Hand. Aber er bekommt den ja schon an die erste ballnähere Hand. Das ist ein absoluter Skandal. Jöllenbeck schickt Stegemann ja nicht mal raus, um sich das anzuschauen.
Ich check, was du meinst, auf jeden Fall. Ich glaube, ein gutes Beispiel, was ich öfter gelesen habe, ist Upamecano hier mit Stuttgart da, das Ding, was ähnlich war, dass das auch gepfiffen wurde. Deswegen ich.
Das einzig entlastende Argument, was ich aber nicht gelten lasse, weil mir das einfach viel zu wenig ist, ist, dass du sagen kannst, die Distanz war relativ kurz. Aber der hat den Arm doch raus. So hältst du den Arm doch nicht.
Also ich kann eine Begründung verstehen und das ist halt, dass er direkt nach einem Sprint da ankommt. So, und dass er dann aus kurzer Distanz angeschossen wird, okay, aber ich muss dir
Ja, aber dann ist
absolut.
halt scheiße gelaufen, aber deine Hand hat das Tor verhindert, so.
Okay, da will ich zu sagen, ich glaube nicht, dass das ein direkter Treffer geworden wäre. Also auch wenn wir hier über den Elfmeter diskutieren, mir ist nicht klar hervorgegangen, dass der Schuss aufs Tor gegangen wäre. astrein.
Für mich schon. Für mich war das vielleicht keine 100%ige für Stay, aber eine 90%ige. Und wenn die Hand die Flugkurve des Balles so doll verändert, ohne dass der vom eigenen Körper an die Hand prallt, sondern er die direkt da herankriegt, dann ist das für mich ein glasklarer Elfer. Und ich weiß nicht, wo wir angekommen sind, dass wir das überhaupt diskutieren oder wo wir angekommen sind, dass der VAR nicht mal sagt, guck dir das wenigstens einmal kurz an, bevor du das jetzt so abwinkst, weil das ist eine wichtige Partie, die hier gerade stattfindet.
Ja, das mit dem VAR kannst du ja eh in die Tonne treten. Ich glaube, schon vor dem Spiel habe ich dir die Schiri-Ansetzung geschickt und wir haben ein Team aus Stegemann, ja, Jöllenberg und Osmas. So,
aber alle, ich bin dir ehrlich, da hätte jeder Name stehen können, ich wäre genervt gewesen.
Ja.
Wenn da nicht Aytekin steht, bin ich sauer.
Ach, Dennis hätte den bringen dürfen, zu sagen, ja,
Dennis, nein, natürlich nicht, aber Dennis hätte die Situation noch nicht so gehandhabt. Dennis Sabi wäre rausgegangen, hätte sich das angeguckt, ich weiß doch.
Ich meine, ich glaube, wir können auch dabei verbleiben, dass ehrlich, Handspiel, ich blick bei gar nichts mehr durch. So wirklich gefühlt, ja, es wird gewürfelt, was
Einzige,
gepfiffen wird. Das ist
wir uns einigen können.
Ja, es wird gewürfelt, was gepfiffen wird. Ich verstehe die Begründung dafür, dass das so nah dran war, aber ich gebe dir total, wenn es andersrum gewesen wäre, würde ich hier sitzen und genau das sagen, was du sagst. Deswegen will ich
ja,
dir
ich
da nicht
checke.
Weiter widersprechen. So, ist
ja.
Scheiße, dass das jetzt etwas ist, was das so überschattet. Wir hatten uns ja im Vorfeld auch gewünscht, dass das
ohne
nicht durch irgendwas entschieden wird.
Ohne diese Szene hätte ich hier gesessen und auch wenn ich genervt und sauer gewesen wäre und es für mich das Jahr ruiniert hat, dass wir dieses Nordderby verloren haben, hätte ich gesagt, ja, okay, ich gucke in die Statistik, ich habe dieses Spiel gesehen. Es gab auch einfach dann nicht das Szenario, wo ich sagen könnte, unverdient oder so. Aber mit dieser Szene ist das was anderes.
Ja, okay, aber ich finde, unverdient wäre trotzdem das falsche Wort.
Unverdient,
also,
sage ich ja auch sowieso
ja.
nie, das weißt du ja, wie ich zu dem Begriff stehe.
Absolut. Es ist scheiße, dass das so überschattet ist und ich verstehe die Bremer, die sich da drüber aufregen, absolut. An sich, ohne diese Szene, wäre das Ergebnis in Ordnung gegangen und auch die Statistiken backen es ab. Deswegen, ich bin stolz auf mein Team. Also, absolut.
Fair, ich wäre nicht so stolz auf ein paar von euren Fans, denn
nein,
das ist nicht vertretbar in meinen Augen. Wir müssen noch auf einen Banner zu sprechen
lass es
kommen,
mich
was
aufrollen.
Bei euch in der Kurve.
Lass mich aufrollen. Die Werder-Fans hatten zuvor bei Köln, gegen Köln war das, dieses Banner hochgehalten mit so ein Ziel Fadenkreuz auf der HSV-Flagge und dann stand dort irgendwie Sigdilan, genau,
ne? Ja.
Sigdilan anti-HSV für die Leute, die des Türkischen nicht mächtig sind. Ich bilde mir ein, dass ich das bin, Mama ist Türkin. Das ist so viel wie fick dich im umgangssprachlichen Raum. Also so benutzt man das zumindest in der Türkei. So.
Mhm.
Und was machen unsere Vollidioten, und da ist auch keine Entschuldigung, dass immer gesagt wird, ja, das sind unterschiedliche Fanlager, die das da machen. Nee, da kann man auch einfach mal das Ding aus der Hand reißen, wirklich, egal wer das dort war. Die machen da draus Sigdilan, Fragezeichen, und dann adden sie halt dazu, eure Mütter schaffen für uns an. Wow, wow, das Land der Dichter und Denker,
wirklich?
Richtig heftig. Wow.
Mein Team hat diese Partie verloren, aber der größte Lose dieses Abends war das.
Vor allem 5 Meter weit, okay, 5 Meter ist übertrieben, aber so wirklich ein
direkt daneben
Spuck
hing
weiter.
So ein kein Platz für Sexismus-Plakat,
ja,
ne?
Ja, deswegen, ey, ganz ehrlich.
Peinlich.
Nee, es nervt mich auch, dann reißt denen das aus der Hand. Und vor allem, als ob du auf Sigdilan nicht 1000 andere Reime findest, die da irgendwie besser funktionieren. So, stattdessen, das ist auch absolut beschissen. Stimme ich dir zu? Kann ich nicht mal was gegen sagen. Absolut beschissen, absolut beschissen. Ist halt auch aus dem Spiel keine Punkte mit rauszunehmen. Deswegen, ja.
Ja, ich glaube, das packen wir mal auf unterschiedliche Skalen. Das würde ich nicht miteinander vergleichen wollen, weil das ist wirklich massiv peinlich und fast alles zusammen, was ich am HSV hasse.
Was sagen wir im Nachhinein auf dem Platz zu der Rudelbildung und der Auseinandersetzung?
Ich sag dir jetzt ganz ehrlich und ich nehme meine Brille ab. Wenn ich auf der anderen Seite gewesen wäre, hätte ich gesagt, haha, witzig. Als Werder-Fan sage ich, so ein provokanter Jubel vor unserer Bank, sag mal, habt ihr sie doch alle. Und ich weiß, du wärst genauso,
ja,
wenn wir den Spieß umdrehen.
Absolut. Ich
aber das ist halt ein Derby.
Ja.
Ich kann das nicht brutal haten, aber wenn ich die Werder-Brille aufhabe, dann sage ich, ihr Pisser.
Ja, aber darauf wollte ich auch hinaus. Es hätte mich auch krass gewundert, wenn du jetzt gesagt hättest, oh, geht gar nicht, sowas darf man gar nicht machen. Aber wann denn nicht, wenn in diesem Spiel? Nur, dass euch das
Wenn
abfuckt,
ich jetzt
100%.
wandern.
Kann ich verstehen. Deswegen, ich glaube, wir sind da doch
Okay.
mit mehr Überschneidungen rausgegangen, als eigentlich original gedacht.
Ja, aber es war auch echt nervenaufreibend und ich bin jetzt wirklich bereit, das abzuhaken und auf eine besinnliche Weihnachtszeit zu blicken. Ich weiß aber nicht, ob die kommenden Gegner uns das zulassen, weder bei uns noch bei euch.
Ja, also ihr, würde ich behaupten, habt die. Na, eigentlich kann man nicht von leichter oder schwerer reden. Form, scheißegal,
Nee, irgendwie
Tabella.
nicht,
Ja,
ne?
ihr dürft gegen Stuttgart ran. Ich sag, wie es ist. Die Bayern haben gezeigt, wie es geht, aber ich sehe es nicht. Ich sehe es halt
Ja,
wirklich
wir
nicht.
sind halt nicht die Bayern.
Ja,
Hallo?
deswegen, ich fange mal ganz frech an, dann kannst du dir noch überlegen, was du tippst. Aber ich sehe da schon 2-1 für die Stuttgarter. Ich glaube nicht, dass deutlich wird. Ich glaube, ihr habt einiges wieder gut zu machen, aber es wird nicht reichen.
Ich glaube, mit Niklas Stark, der ja dann wieder zurückkehren dürfte, sieht es schon ein bisschen stabiler auch aus hinten, dass wir uns nicht drei Dinger fangen, so wie jetzt in der Partie. Und ich kann nicht gegen Werder tippen, deswegen tippe ich ein 2-1 für Werder. Und da ist der tabellarische Abstand ja noch ein bisschen kleiner als bei euch und der TSG.
Ja, das stimmt, wobei wir da bei den Punkten halt einfach über einen Punkt jeweils reden. So, das ist übrigens auch das, was uns
Fair.
beide noch voneinander trennt. Ein einziger Punkt. Vielleicht ändert sich das, aber ich glaube ehrlicherweise nicht gegen Hoffenheim.
Oh, ich schwöre,
Also.
ich halte eine Winterpause nicht aus, in der ihr vor uns steht, ne? Also wenn wir das nicht halten, dann wirklich.
Oh, ich bete. Ich will nicht gegen uns tippen. Ich glaube, neutral würde ich denken, auch weil Hoffenheim, also es geht ja gerade ein bisschen bergab bei denen, so könnte man vielleicht ein Unentschieden raushauen. Ich glaube nicht wirklich dran. Auch gerade nicht auswärts, weil wir irgendwie nur heimpunkten können. Warum auch immer. Oh, ja, keine Ahnung. Vielleicht mit ganz viel Glück so ein spätes Ding, 85. 1-0. Und wir ne nehmen das irgendwie mit nach Hause, aber ich glaube nicht dran.
Ich glaube, eine DFB-Pokal- und eine Derby-Woche, die schlaucht ein wenig. Und glaube auch, dass man das nicht zu hoch hängen sollte, dass die TSG gegen Borussia Dortmund verloren hat. Denn die werden mir wirklich viel zu schlecht geredet, die Dortmunder in vielerlei Ecken. Und das sage ich als die Person, die
Ja.
eigentlich immer als erstes am Start ist, wenn es darum geht, Dortmund schlecht zu reden. Aber gerade Niko Kovac wird mir zu sehr runtergeredet. Und das habe ich auch am Anfang der Saison mitgemacht. Also, here I am. Ich kann dazu lernen. Wir können alle dazu lernen. Deswegen würde ich das gar nicht so hochhängen, was die Leistung der TSG angeht, dass sie jetzt 2-0 gegen Dortmund verloren haben. Sage ich als eine Person, die das Spiel nicht in 90 gesehen hat, sondern nur eine Zusammenfassung. Aber sie haben ja genauso gut einen Spieltag davor 3-0 gegen Augsburg gewonnen. Und ja, die waren doll am Struggeln und
Da
so.
war
Aber ich
Sandro
habe das
noch da.
Gesamtbild. Ja, das Gesamtbild ist nicht ganz so tragisch, wie du ihm gerade das Downgrade zuschreiben möchtest. Deshalb glaube ich, es wird wild, ein 3-1 für die TSG.
Boah, okay, wenn das so eintritt, dann haben wir ja gar nichts zu feiern nächste Folge.
Wird traurig.
Hört bitte trotzdem rein, auch wenn es natürlich nicht die Nachbesprechung des Nordderbys ist, auf das ihr alle gewartet habt. Ich bin gespannt. Ich hoffe, wir holen wenigstens irgendetwas. Und ich glaube, damit haben wir dem ganzen Klotz auch Genüge getan.
Ja, willst du noch kurz erzählen, wo du zu Gast warst, wo die Leute mal reinhören können?
Stimmt, ich war zu Gast und durfte das Nordderby quasi vorbereiten bei der Werder-Raute. Und ich würde sagen, die verlinken wir euch auch in der Podcast-Beschreibung dieser Folge einmal, also in der Folgenbeschreibung. Deshalb hört da gerne rein. Da durfte ich ein bisschen mit Werderanern darüber reden, wie das wohl so wird im Volksparkstadion. Spoiler, ich glaube, ich habe mehr Recht behalten.
Wahrscheinlich schon. Ich werde euch auch noch den Flugkopfball-Podcast verlinken, denn da bin ich diese Woche zu Gast. Ich werde mir noch einmal das leidige Derby-Thema nach dem Spiel antun müssen, nach unserer Aufnahme hier, und nochmal berichten, woran es denn gelegen hat, ganz im Sinne unseres Podcasts. Aber hört da auch gerne rein, wenn ich da meinen Senf dazu gebe.
Okay, deshalb, ihr habt ganz viel reinzuhören, ganz viel zu machen bis nächste Woche und wir verabschieden uns in den Feierabend. Tschüss, Lena.
Tschüss, Marie.